Der Bericht hat über 600 Seiten und ist sozusagen Stand der Dinge, wenn man so möchte. Zumindest würde man ihm das unterstellen. Wer außer Ihnen liest denn so einen Bericht und welche Auswirkungen hat er eigentlich?
Naja, ich denke, hauptsächlich Fachleute lesen ihn, sicherlich auch Menschen in den Wohlfahrtsverbänden, in den Gewerkschaften, viele Interessierte. Er ist ja im Netz zugänglich auf der Seite des Bundesarbeits- und Sozialministeriums. Sicher liest ihn niemand von vorne bis hinten, aber er enthält ganz, ganz viele Tabellen und Schaubilder, Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten über die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Deutschland. Und er bietet, denke ich, auch genügend Diskussionsstoff, um sich klarzumachen. Das wäre eigentlich, finde ich, seine Aufgabe, zu verdeutlichen, ob sich die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland vertieft. Wenn ja, was meines Erachtens auf der Hand liegt, dann welche Ursachen das hat und schließlich, was man dagegen tun könnte. Und besonders in dem zweiten und dritten Bereich, da enthält er halt viele Leerstellen und hat viele Schwachpunkte. Also er beschäftigt sich wenig mit den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Ursachen. Dann müsste man natürlich auch die Regierungsverantwortung nennen, wie die in der Steuerpolitik, in der Wirtschafts- und Sozialpolitik wenig dafür getan hat, dass sich diese Lücke schließt. Und dann hat er vor allen Dingen auch Schwächen bei den Gegenmaßnahmen. Da verweist man dann immer auf das, was die Regierung schon gemacht hat, zum Beispiel in Bezug auf die Kinderarmut, auf das Bildungs- und Teilhabepaket der Regierung, was aber kaum in Anspruch genommen wird, weil viele Menschen, die anspruchsberechtigt wären, Leistungen daraus zu beziehen, eben die Anträge nicht stellen und sich vor diesen bürokratischen Hürden wahrscheinlich auch schämen, da offenzulegen alles und dann auch noch vorstellig zu werden, um für das Kind beispielsweise ein Mittagessen zu beantragen in der Kita oder in der Schule.
Heißt sozusagen aus Ihrer Sicht sind in diesem Bericht sozusagen die Schwerpunkte nicht so gesetzt, wie sie angebracht wären, damit dieser Bericht eine Schlagkraft entwickeln könnte, kann man das so sagen?
Naja, er hat vor allen Dingen wohl für die Regierung die Funktion, die bestehenden Verhältnisse zu rechtfertigen. Und er müsste natürlich stattdessen die sozialen Probleme benennen und offenlegen. Das tut die Regierung aber nicht, weil sie solche Berichte benutzt, um ihre Politik als Erfolgsgeschichte darzustellen. Und das ist natürlich das Hauptmanko. Man spürt deutlich so zwischen den Zeilen, dass sicherlich viele in der Regierung und gerade auch einflussreiche Minister und die Bundeskanzlerin der Auffassung sind, den Menschen in Deutschland gehe es so gut wie noch nie. Und wenn man so eine Haltung an den Tag legt, dann ist natürlich so ein Armuts- und Reichtumsbericht, der das Gegenteil belegen soll und kann, Teufelszeug. Und man hat zwar durchaus auch darin viele Statistiken, die diese Probleme der Menschen belegen, aber man interpretiert sie dann immer so, dass man sagt, naja, ganz so schlimm ist das doch nicht. Und meinetwegen die Schwächung der Mittelschicht, die Entwicklung dazu ist mittlerweile zum Stillstand gekommen. Es gibt zwar mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse, das wissen wir alle, dass in vielen Bereichen der Wirtschaft da, ja, man kann es gar nicht mehr, Jobs wird es genannt, statt Arbeitsplätze. Es sind wirklich zum Teil skandalöse Zustände. Wenn überhaupt der Mindestlohn von 8,84 Euro bezahlt wird, der wird dann häufig auch umgangen. Das könnte man alles offenlegen. Man kommt nicht ganz daran vorbei, aber man interpretiert dann immer so, dass man sagt, naja, durch diesen Mindestlohn, der jetzt am 1. Januar 2017 auch erhöht worden ist, dadurch haben sich viele Probleme erledigt und es ist alles nicht so schlimm. Das ist so der Tenor des Ganzen.
Klingt ja dann so ein bisschen absurd dahingehend, dass ich mir vorstellen würde, wenn so eine Regierung sich eine Übersicht über eine Situation qua eines Berichtes wie des Armutsberichtes schaffen will, um dann auf Grundlage dessen Maßnahmen zu ergreifen, die eigene Politik hinterfragt zu bekommen durch Expertenblick, das ist ja irgendwie das, was die Qualität ausmachen müsste, dann verliert er seine Funktion, wenn es dann zu einem Bericht wird, der sagt, eigentlich ist klar, sieht so und so aus, aber eigentlich sind wir auf einem guten Weg und die Realität scheint aber anders.
Ja, die Parteien wissen ja, was sie wollen und sie verfolgen ihre politischen Ziele und suchen sich dann natürlich zum Beispiel sachverständige Gutachter, die diese ihre politische Überzeugung bestätigen. Also es ist kein offener Prozess. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass die Regierungsparteien oder die etablierten Parteien insgesamt, dass die jetzt offen herangehen an die gesellschaftlichen Probleme und dann Menschen heranziehen, die da was von verstehen und fragen, wie sieht's aus und was können wir dagegen tun, sondern es ist umgekehrt. Die Parteien gelangen zu bestimmten Ergebnissen und suchen sich dann Leute, die solche Berichte schreiben. In diesem Fall hat das Bundesarbeits- und Sozialministerium das getan und ich finde es auch richtig, weil wenn es nämlich Wissenschaftler tun würden, meinetwegen in Form eines Sachverständigenrates, wie das manche fordern, manche Kritiker des Berichtes fordern das und sagen, nicht die Regierung soll das machen, sondern es sollen Fachleute so einen Bericht entwickeln. Wenn man das täte, würde man dieses Vorurteil bestätigen, dass es Wissenschaftler gibt, die über den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen stehen, die überparteilich sind, die neutral und objektiv sind. Und das ist natürlich nicht so. Jeder Wissenschaftler ist durch seine weltanschaulichen, politischen und religiösen Überzeugungen geprägt und geht an so ein Problem zum Beispiel wie das der Armut natürlich auch heran mit einer bestimmten Haltung. Und ein Wissenschaftler, der zum Beispiel davon ausgeht, dass der Markt alles richtet, der wird sich nicht mit dem Thema Armut beschäftigen, weil er das gar nicht als Problem sieht. Also deswegen ist es schon richtig, dass die Regierung das macht und dass sie auch kenntlich macht, dass es Meinungsverschiedenheiten in der Koalition gegeben hat. Die Union will halt noch stärker alle sozialen Probleme, die es im Lande gibt, eher beschönigen und verharmlosen und natürlich auch die Stellung der Regierung als besonders positiv herausheben. Die SPD hat dann schon an manchen Stellen, wie zum Beispiel die Tarifflucht vieler Unternehmen, die prekären Beschäftigungsverhältnisse, die es gibt, da hat man dann schon auf Seiten der SPD schon eher das Bemühen, das auch kenntlich zu machen. Und dann gibt es natürlich solche Auseinandersetzungen wie die, um die Frage, ob, was ich für eine Banalität halte, dass Reiche auch einflussreich sind und einflussreicher politisch als Arme allemal. Das ist in der Regierung heftig umstritten. Lobbyeinflüsse will man da nicht wahrnehmen. Genauso wenig wie die Tatsache, dass die Ärmeren immer weniger zur Wahl gehen und sich nicht beteiligen an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen. Weil dann müsste man ja weiter fragen, warum ist das so? Und wenn man das tut, dann stellt man fest, ja, weil sie sich von den regierenden Parteien nicht mehr vertreten fühlen, weil sie ihre Interessen in der politischen Arena zu kurz gekommen sehen. Deswegen resignieren sie, ziehen sich zurück und sagen sich, was sollen wir noch zur Wahl gehen? Egal wen ich wähle, es kommt für mich nichts Vernünftiges dabei heraus. Was finde ich übrigens nicht richtig ist, es gibt ja durchaus Unterschiede zwischen den Parteien. Und wenn in der Mittelschicht jetzt die Angst um sich greift, dass man sozial abstürzt und sich zur AfD meinetwegen orientiert, was Tradition in Deutschland hat, dass man in Krisen, in Umbruchssituationen, wo man im Kleinbürgertum, in der Mittelschicht fürchtet abzusteigen, dass man sich politisch nach rechts wendet, dann ist natürlich auch das überhaupt keine Lösung, weil die AfD eine Partei der Privilegierten ist, diejenigen Steuern abschaffen will, die ganz Reiche zahlen müssen, nämlich die Erbschaftssteuer und eventuell auch die Vermögenssteuer, während natürlich kein Hartz-IV-Bezieher Angst hat, ein großes Betriebsvermögen zu erben oder Vermögenssteuer zahlen zu müssen. Also das ist kein Ausweg, aber im Parteiensystem, im demokratischen Parteienspektrum gibt es natürlich schon politische Unterschiede, die man auch anhand solcher Berichte und der Meinungsverschiedenheiten und des Streits darüber bewerten kann und wo man sich dann politisch entsprechend auch einordnen und verhalten kann.